Ein Freitagnachmittag im Juli. Die Hitze flimmert über der Münchner Innenstadt. Die Türen der katholischen Heilig-Geist-Kirche zwischen Marienplatz und Viktualienmarkt stehen weit offen. Menschen strömen ins Gebäude. Komisch, eine so volle Kirche? Und es wird immer voller. Ist denn heute schon Weihnachten? Doch die Besucher warten nicht aufs Christkind. Auch wenn die Stimmung ähnlich ist wie an Heiligabend, bei denen, die extra hergekommen sind, teilweise von weit weg.
Ich bin jetzt extra hergefahren.
Ja, weil ich den Carlo Acutis faszinierend finde und weil es heute wirklich ein Gottesdienst zu seiner Ehre da ist. Und das war für mich schon ein Grund.
Das ist einfach ein faszinierender Jugendlicher für die heutige Zeit, 15 Jahre. Und schon so viel erfasst eigentlich vom Geistigen, vom Glauben her.
Und mir ist das so ans Herz gewachsen. Sag auch gegenüber den Jugendlichen, ah, kennt ihr den Carlo Acutis, der ist ja super.
Ein zeitgemäßer, moderner Internet-Jugendlicher, der heilig gesprochen wird. Also man ist fasziniert, dass in dieser Zeit sowas möglich ist und dass wir das erleben dürfen.
Von einem Aufsteller am Eingang der Kirche grüßt herzlich lächelnd das Foto des Besagten, Carlo Acutis. Quasi der Popstar unter den Heiligen oder zumindest unter den Seligen. Denn der junge Italiener wird erst noch heilig gesprochen. Bald, vermutlich im heiligen Jahr. Als erster Vertreter seiner Generation, der Millennials. Heute, an diesem Tag im Juli, ist der selige Carlo Acutis zu Besuch in der Münchner Heilig-Geist-Kirche. Nicht ganz allerdings, denn er verstarb bereits 2006 an Leukämie. Zu Gast ist sein Herz als Reliquie.
Das Besondere ist, dass es ein Teil seines Körpers ist. Soll ja eine Herzreliquie sein und dass damit auch der Heilige in besonderer Weise anwesend ist.
Also ich brauche nicht unbedingt das Reliquie, damit ich meinen Glauben habe. Aber es ist sicherlich für Menschen sehr gut und auch wichtig, die es vielleicht im Glauben nicht so verbunden sind, die Beweis brauchen.
Oana Kreitmeier begleitet die Reliquie des seligen Carlo, zumindest heute auf diesem ersten Abschnitt seiner Tournee. Heute München, morgen Kloster Weltenburg am Donaudurchbruch, in den nächsten Tagen dann Köln, Hamburg, die Niederlande, Belgien. Spanien und Frankreich haben bereits angefragt. Oana Kreitmeier ist vom deutschsprachigen Zweig der Freunde Carlo Acutis, dem Verein zur Unterstützung von dessen Sache und Heiligsprechung. In Carlo sieht sie ein Vorbild für Nachwuchskatholiken.
Der ist nicht weit weg, er ist so gekleidet wie wir, er hat so gelebt wie wir und kennt die Schwierigkeiten, gerade auch junge Leute, diese Abhängigkeit von den neuen Medien, von den Moden, von den Sternchen und die Stars dieser Welt. Er hat in der Welt gelebt, ohne von der Welt zu sein. Und das hat er uns ganz gut vorgelebt.
Ortswechsel. Der gläserne Sarg des Carlo Acutis steht im italienischen Pilgerort Assisi, in einem Seitenschiff der Kirche Santa Maria Maggiore. In Assisi, an der Wirkungsstätte des heiligen Franziskus, den Carlo Acutis als spirituelles Vorbild verehrte, verbrachte Carlo früher mit seinen Eltern die Ferien. Und hier wurde der verstorbene Teenager 2006 auf eigenen Wunsch begraben und später aus dem Familiengrab umgebettet und selig gesprochen. Friedlich liegt er da im Glassarg mit gefalteten Händen. Ein Heiliger in Jeans und Turnschuhen. Bei der Untersuchung seines Körpers im Zuge seiner Seligsprechung habe man den Leichnam intakt vorgefunden, so hieß es damals, unverwest. Ein wichtiges Indiz in Heiligsprechungsverfahren. Später stellte der Vatikan klar, ganz so intakt war der Körper nicht. Aber die Legendenbildung um den Heiligen in Spe ist eben schon in vollem Gange. Nun bedeckt eine Silikonmaske das Gesicht und die Hände von Carlo Acutis, dank derer er lebendig wirkt, wie eben eingeschlafen. Anruf beim Franziskaner-Minoriten Bruder Thomas Freidel. Er kennt die Eltern von Carlo Acutis vom Sehen, war dabei, als ihr Sohn 2020 in Assisi selig gesprochen wurde, trug in der Liturgie damals eigenhändig das Gefäß mit Carlos Herz zum Altar. Der Ursprung für die Verehrung des frommen Jugendlichen war das aber nicht, betont Bruder Thomas.
Er hat ja viele Bedürftige unterstützt. Die Mutter erzählt das immer an dem Tag, wo dann das Requiem war, die Totenliturgie in Mailand. Da sind die morgens in die Kirche gekommen und die Kirche war voll mit Menschen, überwiegend Bettler, Obdachlose, Arme und Bedürftige, die ihn kannten, weil er ihnen geholfen hat.
Freidel ist Pilgerseelsorger in Assisi, Ansprechpartner für die Sorgen und Fragen der deutschsprachigen Besucher. Er führt Gruppen durch die Basilika San Francesco mit dem Grab des heiligen Franziskus. Rund 6 Millionen Menschen zieht es jedes Jahr nach Assisi. Und längst nicht mehr alle nur wegen Franziskus. Viele wollen Carlo sehen.
Ich habe jetzt dieses Jahr zum ersten Mal die Situation erlebt. Da kam eine Frau mit ihrer Tochter hierher. Die Tochter hatte im Religionsunterricht von Carlo Acutis gehört, wollte dann hierher und beim Besuch hier kam dann auch Franziskus in den Blick. Also auch so rum kann es dann gehen.
In seiner Freizeit brachte der Junge aus einer gut gestellten bürgerlichen Familie Obdachlosen Essen und verschenkte Schlafsäcke, die er von seinem Taschengeld kaufte. Ein Junge aus wohlhabendem Haus, der sein Geld verschenkt. Noch so eine Parallele zu Franz von Assisi, die Carlos Geschichte fast schon durchkomponiert wirken lässt. Aber, und das ist Bruder Thomas Freidel wichtig, die Kirche hat sich diesen seligen Sympathieträger, der sich als Gold wert für ihr Image erweisen könnte, nicht ausgedacht.
Dass das jetzt so weit gekommen ist, dass der Carlos selig gesprochen hat, der Anfang ist immer die Verehrung, die aus dem Volk Gottes herauskommt. Also es ist jetzt nicht von der Kirche her irgendwie so präsentiert worden und so, sondern der Anfang war der, dass diejenigen, die ihn kannten, also ihn im Gedächtnis behalten haben, dass sein Grab besucht wurde von Leuten. Also es ist schon der ganz korrekte, klassische Weg. Jemand wird deswegen seelisch oder heilig gesprochen, weil es eine Verehrung unter den Gläubigen, unter den Menschen gibt.
Und im Kirchenvolk gibt es eine Vielzahl von Unterstützern, in Deutschland besonders im konservativen katholischen Spektrum. Hier gilt Carlo als doppelter Hoffnungsträger. Gefeiert für seine Jugend und als Cyberapostel, als eine Art Missionar 2.0. Ist er für die katholische Kirche der Missing Link zur Jugend und zu ihrer digitalen Sprache? Nicht wenige beschreiben Carlo als Computergenie. Legendenbildung und Realität sind wie immer nicht leicht zu unterscheiden. Fest steht, dass der 1991 geborene Acutis ein Digital Native war. Der erste Selige mit eigenem Facebook-Account. Von ihm ist zum Beispiel der Satz überliefert:
Wir kommen alle als Originale auf die Welt. Aber viele von uns sterben als Fotokopien.
Nach seiner Heiligsprechung, so wird spekuliert, könnte Carlo Patron des Internets werden. Zu Besuch an der privaten Realschule Gut Warnberg in München-Solln. Religionsunterricht bei Marc Sagerer in der 8. Klasse. Es geht um Carlo Acutis.
Er war genauso wie meine Schüler ständig am Handy. Aber wahrscheinlich heutzutage hätte er auch am liebsten gezockt und auf TikTok gewesen. Und die modernen Medien hat er genutzt, diesen Glauben zu verkünden.
Im Sommer haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam in der Münchner Heiliggeistkirche die Ausstellung besucht, die Carlo Acutis zu Lebzeiten digital zusammengestellt hat. Darin geht es um eucharistische Wunder. Was das ist, gar nicht so einfach zu sagen.
Ich weiß tatsächlich auch nicht so wirklich, was eucharistisch bedeutet, aber auf jeden Fall weiß ich, dass die Hostie ein eucharistisches Wunder ist und genau, dass er die Wunder auch gesammelt hat, wie die Hostie.
Carlo Acutis jedenfalls finden die Schüler gut. Ein 15-Jähriger mit einem strahlenden Lächeln, Fußballfan, einer, der im Fernsehen gerne die Simpsons schaute und PlayStation spielte, sich fürs Programmieren interessierte und Cartoons zeichnete.
Also ich fand es interessant, wie jung der war, weil eigentlich werden ja ältere Menschen immer selig gesprochen.
Ich kannte den davor auch noch gar nicht, als wir den im Religionsunterricht durchgenommen haben.
Wir haben über seine Eucharistievorfälle gesprochen und über die Reliquien.
Der hat das Christentum im Internet verbreitet.
Ein ganz normaler Teenager. Aber eben mit einem besonderen Faible für Marienerscheinungen und für die Eucharistie.
Die Eucharistie ist meine Autobahn in den Himmel,
soll Carlo Acutis einst gesagt haben. Und so steht es auch auf das goldene Gefäß graviert, in dem sein Herz aufbewahrt wird. Im Internet stellte er als 14-Jähriger eine Website zusammen über die eucharistischen Wunder in aller Welt. Wie seine Reliquie tourt auch die Sammlung eucharistischer Wunder heute als Ausstellung durch die Kirchen, weitergeführt von seinen Anhängern.
In der Ausstellung gab es ja auch so Geschichten darüber. Und unser Religionslehrer hat auch zu uns gesagt, dass einmal die Hostie sich in das Herz von Jesus verwandelt hat.
Religionslehrer Marc Sagerer will seine Schüler mit den unterschiedlichsten religiösen Erfahrungen in Berührung bringen. Denn von Haus aus bringen die wenigsten viel davon mit. Also lädt er Referenten ein, geht in Ausstellungen und Gottesdienste mit der Klasse, zeigt seinen Schülern möglichst viele Facetten von Religion, auch die auf den ersten Blick abseitigen. Wunder, Reliquien, blutende Hostien.
Begeistern kann ich sie, wenn ich ihnen was zeige. Und da bieten sich Reliquien an. Reliquien sind ja wirklich ein gefundenes Fressen für einen Religionslehrer. Denn es ist ja wirklich auch für die Kinder außergewöhnlich, sowas mal live zu sehen.
Die Heiliggeistkirche am Münchner Viktualienmarkt füllt sich zusehends. Ganz unabhängig vom Besuch der Herzreliquie des seligen Carlo beherbergt die Heiliggeistkirche dauerhaft eine Strähne von dessen Haaren. Immer wieder fragen Besucher gezielt nach der Reliquie und lassen sich damit segnen, berichtet Daniel Lerch.
Weil man sich eben diesem Heiligen dann dadurch besonders nahe fühlt. Natürlich kommt die Kraft, die man durch eine Reliquie empfängt, von Gott selbst. Aber Gott benutzt eben die Reliquien, um die Menschen zu segnen, genauso wie er die Menschen benutzt für sein Reich und wie er auch die Heiligen benutzt hat für sein Reich.
So voll ist die Kirche nicht mal an Weihnachten. Und viele Junge sind darunter, auch ganze Jugendgruppen und Schulklassen. Alle wollen Carlo Superstar.
Dadurch, dass er so jung war und dass es so in der heutigen Zeit passiert ist, ich würde sagen, das ist so eine Erinnerung, dass man also auch heute noch heilig werden kann. Und das auch so als Jugendlicher. Und dass es nicht so Sachen sind von vor so 1000 Jahren, 100 Jahren. Der hatte ja so auch seine alltäglichen Probleme. Keine Ahnung, Schule, seine Eltern. Und so, dass er das trotzdem geschafft hat, heilig zu werden, ist schon krass.
Gerade viele junge Besucherinnen sehen anders aus als die meisten Teenager-Mädchen. Lange gescheitelte Haare und bodenlange Röcke. Ein krasser Kontrast zu den Passantinnen draußen vor der Tür, in Hotpants, Flipflops und kurzen Sommerkleidchen. Statt Make-up und Kaugummi tragen sie Gebetbuch und Rosenkranz.
Ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von Carlo Acutis. Ja, also er ist schon krass. Also sein Leben ist schon sehr inspirierend, vor allem weil er ja auch noch so jung ist. Also jemand halt, mit dem man befreundet wäre.
Also ich wurde schon mit einer anderen Reliquie von ihm gesegnet, vor 2 Jahren oder so. Einfach, weil ich glaube, dass das helfen kann. Und das ist einfach was Schönes, wenn man die Möglichkeit dazu hat, von einer Reliquie gesegnet zu werden.
Als ich das dann gesehen habe, dass hier die Herzreliquie kommt, habe ich mir gedacht, okay, muss ich auf jeden Fall vorbeikommen.
Wie so eine Verbindung ist das zwischen ihm im Himmel und uns hier auf der Erde, diese Reliquie.
Und dann kommt er. Aus der Sakristei zieht, gehüllt in Weihrauchschwaden, eine Prozession. Im Zentrum das kunstvoll verzierte goldene Gefäß mit dem Inhalt, um dessen Willen um die 700 Menschen gekommen sind. Ein präpariertes Stück vom Herzen des seligen Carlo Acutis. Klein ist es, das Stückchen von ihrem Heiligen. So klein, dass man es im hinteren Teil der gestecktvollen Kirche kaum erkennt. Die Prozession mit der Reliquie umrundet einmal das Kirchenschiff. Wo das Gefäß mit Carlos Herz vorbeikommt, sinken Menschen ehrfürchtig auf dem Steinboden auf die Knie, bekreuzigen sich, flüstern Gebete. Während sich draußen über der bayerischen Landeshauptstadt ein Sommergewitter zusammenbraut, wird es selbst in der gotischen Saalkirche schwül. Mehrere Mädchen fallen in Ohnmacht und werden gestützt nach draußen geleitet. Die Szene hat etwas Archaisches, eine Mischung aus Mittelalter und Popkonzert. Im Mittelalter boomten der Handel und die Verehrung von Reliquien. Knochen, Blut, Tränen, Haare von verehrten Heiligen. Aber auch Kleidung oder Gegenstände, sogenannte Berührungsreliquien, erfreuten sich immer größerer Beliebtheit. Reliquien galten nicht nur als religiöse Schätze, sondern dienten auch weltlichen Herrschern als Machtinsignien, als quasi religiöse Legitimation ihres Herrscheranspruchs, wie der Historiker Klaus Unterburger erklärt, Professor für Kirchengeschichte des Mittelalters an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Und mit der Zeit beginnt man dann auch, um diese Reliquien zu kämpfen, weil da eine göttliche Kraft in ihnen steckt. Die verheißen Schutz und dann beginnt man seit dem 10., 11. Jahrhundert Reliquien zu teilen und so weiter. Und das ist natürlich die Frömmigkeit auch einer vergangenen Epoche, die danach wirkt und die dann immer noch eine Rolle spielt, aber die halt heute auch mit anderen Mentalitäten konfrontiert ist. Und da krachen dann natürlich auch Frömmigkeitsvorstellungen unterschiedlicher Epochen zusammen.
Der Reformator Martin Luther kritisierte den überbordenden Reliquienkult. Dieser lenke vom eigentlichen Inhalt des Glaubens von Gott ab, fördere magisches Denken und Aberglaube. Tatsächlich unterscheidet die katholische Kirche sehr genau zwischen der Fürsprachefunktion von Heiligen im Gebet und ihrer Anbetung. Der Volksglaube freilich ist nicht immer so trennscharf.
Theologisch ist es natürlich klar, die Heiligen, die sind Fürsprecher bei Gott, die kann man verehren, weil sie eben von Gott begnadet worden sind, aber Gott ist eigentlich der Wirkende. Und trotzdem ist halt diese Vorstellung da, in den Heiligen, da lebt die Kraft Gottes besonders, da ist Gott besonders greifbar. Und in mittelalterlichen Büchern heißt es immer, unsere lieben Heiligen, also das sind auch irgendwie Leute, die Nähe und Güte und Wärme ausstrahlen. Da wird natürlich ein Stück weit das Göttliche auch konkret und fassbar.
Die Verehrung für Heilige mag sich seit dem Mittelalter verändert haben, die Art, wie jemand zum Heiligen wird, allerdings kaum. Im Zuge von Selig- und Heiligsprechungsverfahren wird der tote Körper untersucht, zum Beispiel darauf, ob und wie stark er verwest ist. So war es auch bei Carlo Acutis.
Man hat ja den schon halb verwesten Leichnam irgendwie wieder bearbeitet und so zusammengefügt und gestaltet, dass er jetzt wie ein unverwester Leichnam sozusagen ausschaut. Und klassischerweise tut man dann Gewandteile, aber auch Teile von Knochen, von Fingern und so weiter. Das verwendet man dann für Reliquien, was im Mittelalter immer eine besondere Bedeutung hatte. Oder es sind dann zwei Dinge, die immer besonders verehrt wurden und die besonders wichtig waren. Das eine ist das Haupt von einem Heiligen und häufig werden auch die Herzen extra bestattet oder besonders verehrt. Konkret werden einfach dann Gliedmaßen abgeschnitten oder eben auch häufig Gewandteile und ähnliches. Haare ist auch etwas, was heute beliebt ist, dass man abschneidet.
Zumindest bei manchen scheint der Glaube an die göttliche Kraft in Reliquien ungebrochen. Auch unter den Besuchern der Heiliggeistkirche sind viele Menschen, die offensichtlich auf Heilung hoffen. Mit Krücken sind sie gekommen oder im Rollstuhl oder mit kahlem Kopf, gezeichnet durch eine Krebstherapie. Wer weiß, ob nicht ein Wunder geschieht. Zwei gehen offiziell bereits auf das Konto von Carlo Acutis. Im Zuge seines Seligsprechungsverfahrens hat die katholische Kirche die Heilung eines Jungen in Brasilien mit einer Bauchspeicheldrüsenfehlbildung als Wunder anerkannt. Eine weitere Heilung eines Mädchens aus Costa Rica nach einem Autounfall gilt ebenfalls als durch Carlos himmlische Fürsprache erwirkt. So verbindet die Person Carlo Acutis scheinbar unvereinbare Welten. Die junge Generation und die alte Kirche. Den Wunderglauben mit dem aufgeklärt naturwissenschaftlichen Weltbild. Katholischen Traditionalismus, Weihrauch und Reliquien mit dem Internetzeitalter. Ist die Verbindung all dieser Gegensätze in der Geschichte von Carlo Acutis wirklich Zufall? Der katholische Theologe Oliver Winzek ist da skeptisch.
Also Selig- und Heiligsprechung fallen nicht vom Himmel. Da brauchst du eine Lobby dahinter. Auch Geld. Und es ist unter anderem auch die Mutter von Carlo Acutis gewesen, wohl situiert, die das gepusht hat. Und es sind entsprechende Hierarchen aus dem Vatikan gewesen. Etwa Kardinal Comastri, der damalige Erzpriester von St. Peter. Also Selig- und Heiligsprechungen sind nie unschuldig, sondern damit wird eine gewisse Frömmigkeit gepusht, Damit wird ein gewisses Kirchenbild gepusht und damit wird eine gewisse Art und Weise auch gepusht, wie es eigentlich sein soll.
Der Professor für Dogmatik an der Katholischen Hochschule Mainz sagt, Carlo Acutis bedient eine sehr enge Frömmigkeitsnische. Und den Kult um seine Reliquien findet der Theologe einfach nur makaber. Ein Anachronismus zum Anfassen.
Dieses Milieu mit diesen Inhalten suggeriert so ein wenig die gute alte Zeit, wo es einfach noch klar irgendwie mit dem Katholischen war. Bezogen eben auf diese beiden Identitätsmarker, Eucharistie, vor allen Dingen Marienverehrung. Und ein weiteres Phänomen kommt dann auch hinzu, und das ist, glaube ich, auch für dieses Klientel so ansprechend, diese Verehrung von besonderen Menschen, die wir dann die Heiligen nennen, die ja eigentlich etwas zum Ausdruck bringen wollen, wenn ich das richtig rekonstruieren kann, was mit einem großen Problem zu tun hat, dass spätestens seit dem 19. Jahrhundert Gott irgendwie so im Weltgeschehen überflüssig wurde. Und dann etablierte sich als kirchliche Strategie eine stärkere Fokussierung auf besonderen Personen und besonderen Orten, an denen dieser, sagen wir mal, fehlende Gott nun plötzlich wieder seinen großen Auftritt hat.
Die eucharistische Frömmigkeit, für die Carlo Acutis steht, seine Marienverehrung, stehen für ein eher konservatives katholisches Milieu. Zwar stammte Carlo selbst aus einer säkularen Familie, die, wenn auch katholisch, den Glauben nicht praktizierte. Den größten religiösen Einfluss dürfte aber seine polnische Nanny gehabt haben, eine glühende Verehrerin des polnischen Papstes Johannes Paul II., der seinerseits für einen konservativen Glauben steht, für Marienverehrung und Heiligenkult.
Man sagt immer etwas süffisant, Herr Johannes Paul II. Hat das gesamte 19. Jahrhundert heilig gesprochen. Das fügt sich ja genau in diese Logik ein. Gott fehlt irgendwie, jetzt macht man sozusagen das mit den Heiligen irgendwie stark. Und das ist ja auch vollkommen empörend für den aufgeklärten Menschenverstand, dass er bis heute als Kriterium dafür, dass jemand als Heiliger, als Heilige verehrt werden darf, immer noch die Kategorie eines Wunders benötigt wird. Das fügt sich alles ein in diesen Pool von Frömmigkeit, den ich durchaus kritisch sehe.
Ich habe meine Kinder gefragt, wie wirkt das auf euch? Und meine Kinder sind eigentlich größtenteils sehr respektvoll und tolerant. Gott sei Dank haben sie es nicht lächerlich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch schon ein gutes Zeichen, ja, dass die Kinder lernen, hey, es gibt Menschen, für die ist das vielleicht auch wichtig. Es ist nicht meine Haltung, nicht meine religiöse Einstellung, aber ich nehme es zur Kenntnis und bin auch offen für andere Meinungen.
Zurück im Religionsunterricht von Marc Sagerer in München-Solln. Für die Schülerinnen und Schüler ist der selige Teenager aus Italien zwar sympathisch und sein Engagement für Obdachlose ein Vorbild, den Kult um seine Reliquie finden sie aber schon ein bisschen komisch.
Die Vorstellung davon, so einen präparierten Körper zu sehen oder ein präpariertes Körperteil, das klingt irgendwie komisch und also klar, auf der einen Seite total interessant und spannend, aber auch irgendwie ein bisschen, ich muss sagen, ein bisschen gruselig.
Wenn man sich das vorstellt, dass es tote Menschen sind und deren Körperteile ausgestellt werden. Also ich persönlich finde es auch ein bisschen gruselig.
Und das Werk des Cyberapostels? Die Website über eucharistische Wunder, seine Filmchen? Das kommt den 14-jährigen Schülern ein bisschen vor wie aus Großmutters Zeiten. 20 Jahre ist es her, dass Carlo Acutis im Web aktiv war. Für junge Menschen und für das Internet eine unvorstellbar lange Zeit.
Also ich habe ein paar Mal auf einer Internetseite, die heißt TikTok, weiß ich nicht, ob Sie das kennen, da habe ich öfters so Videos von ihm gesehen, aber das war's. Die sind noch ein bisschen schlecht gefilmt, aber ist trotzdem eigentlich sehr interessant gewesen. Und da haben sie auch zum Beispiel gesagt, dass er diese Website gemacht haben und dann haben sie das auch verlinkt, die Website.
Facebook kennen die Schüler höchstens über ihre Eltern. Religiöse Blogger und Vlogger, TikToker und Content-Creator wie Carlo Acutis gibt es heute in großer Zahl. Aus der Perspektive der Jugendlichen betrachtet, viel dichter dran am Puls der digitalen Zeit, die schneller schlägt als die Mühlen der Kanonisierungsprozesse in Rom mahlen. Endlich geht krachend das Sommergewitter nieder auf die Münchner Innenstadt. In der Heiliggeistkirche geht das Happening um Carlo Acutis weiter. Nächste Station auf der Europatournee ist morgen das Kloster Weltenburg am Donaudurchbruch. Die Freunde Carlo Acutis werden das goldene Gefäß mit seinem Herzen dorthin begleiten. Und wieder werden Hunderte kommen, um ihrem katholischen Ausnahmeseligen nahe zu sein. Carlo, dem bald ersten heiligen Millennial.
Heiliger Carlo, der erste Millennial-Heilige. Sie hörten eine Sendung von Friederike Wede. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Matthias Morgenroth. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie sie unter Religion die Dokumentation.